ETH hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ETH hat Hoga informiert. Und diesmal freue ich mich ganz besonders, weil ich einen sehr lieben Gast hier an meiner Seite habe. Hallo Thomas, Chef des DEHOGA Bayern und heute hier bei uns im Studio. Servus.
Ja, servus. Freut mich sehr.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo haben wir dich denn gerade aufgefischt? Du bist nämlich gerade in Berlin.
Ja, tatsächlich gar nicht weit weg, 1 Kilometer von hier. Wir hatten jetzt gestern und heute Bundesvorstandssitzung DEHOGA, also alle Landesverbände mit dem Bundesverband zusammen. Und da habe ich mich praktisch jetzt live rausgestohlen und bin zu euch um die Ecke gekommen.
Boah, was für eine Wertschätzung. Vielen herzlichen Dank. Sag mal, wissen die die Stimmung bei den Vertretern der Branche und in der Branche selber?
Ja, die Stimmung ist erwartungsvoll. Wir sind ja kurz vor dem Abschluss eines Koalitionsvertrages. Noch ist es nicht da, aber die ersten wichtigen Signale sind ja auch schon gesetzt, vor allen Dingen für die Branche. Und nicht, weil es da um uns geht, sondern es geht tatsächlich bei vielen Betrieben um die Existenz. Also die Lage in der Branche ist schon sehr ernst. Teilweise darf man sich da auch nicht hinwegtäuschen, dass viel da ist, viel Umsatz auch vorhanden ist. Aber unterm Strich ist der Ertrag weg, weil die Kosten einfach in die Höhe geschnellt sind. Energiekosten, Personalkosten, Lebensmitteleinkauf und natürlich die fatale Mehrwertsteuererhöhung haben die Erträge weggeschmissen. Und deswegen erleben wir, dass ganz viele familiengeführte Betriebe, gerade auch in den ländlichen Räumen, drohen schließen zu müssen. Deswegen ist die Lage fatal und deswegen brauchen wir dringend echte Lösungen, damit die Betriebe erhalten werden können, damit wir unser Gastgewerbe erhalten. Und deswegen setzen wir alles auf diese Koalitionsverhandlungen und auf eine neue Bundesregierung, die das dann auch schnellstmöglich umsetzt.
Gibt es da irgendwo noch Widerstand oder es klingt schon so ein bisschen danach, als ob das in trockenen Tüchern wäre? Da, ich bin da immer recht vorsichtig. Wie ist da deine Einschätzung?
Man muss vorsichtig sein, das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir etwas geschafft, was wir so noch nie geschafft haben und was auch so nicht vorhersehbar ist. Wir haben nämlich unsere 3 Kernforderungen, die 7% auf Speisen dauerhaft, die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die Wochenarbeitszeit und echter Beginn von Bürokratieabbau, in unser erstes Sondierungspapier, das veröffentlicht wurde, bereits festgezurrt und hineingeschafft. Das heißt, wir haben 100% unserer Kernforderungen hier verankert. Und wenn man sich auch anschaut, welche Branchen gezielt auch angesprochen werden, dann gab es neben der Landwirtschaft nur die Gastronomie. Und von daher ist das ein enormer Erfolg, ein wichtiger Erfolg. Aber das war natürlich nur dank DEHOGA, dank der DEHOGA-Familie, auch über jahrzehntelange Arbeit möglich. Und das ist jetzt erstmal gesetzt. Und das war ja auch die Basis für Koalitionsverhandlungen. Auch in den Arbeitsgruppen, die stattgefunden haben, waren die Bereiche geschwärzt, also eingraviert schwarz. Die durften nicht angetastet werden. Deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich und wir sind uns auch sicher, dass diese Punkte umgesetzt werden und kommen.
Sehr gut. Du hast es gerade angesprochen. Die DEHOGA-Familie ist ja da seit Jahren, Jahrzehnten dran. Also wenn man zurückgeht, diese Forderung ist ja wirklich nicht neu. Also die mit den 7%, wie kam das jetzt auf einmal so? Das Experiment war ja, sage ich mal, dass man während der Corona-Zeit das mal ausprobiert hat, unterjährig die Mehrwertsteuer abgesenkt hat und danach kam also diese unsägliche Anhebung wieder mit der Situation und den Folgen, die wir jetzt erlebt haben. Woher der Umschwung jetzt?
Ja. Also wir kämpfen tatsächlich seit Jahrzehnten für das Thema, weil es einfach wichtig ist. Wir haben sehr personalintensive Bereiche, also egal wie viel KI, Digitalisierung, Roboter ich einsetze, ich werde immer bei der Mensch-zu-Mensch-Dienstleistungsbranche viel Personal haben. Und wir hatten ja diese Schieflage, dass Essen to go und von Lieferdiensten mit 7% besteuert wurde und Essen im Sitzen mit 19% bestraft, wenn man so mal sagt. Das heißt, wir haben keine faire, einheitliche Besteuerung. Und ich bin jetzt seit 8,5 Jahren ungefähr im DEHOGA und als ich angefangen habe, ich kann mich noch an meine erste Landesversammlung erinnern, war damals in Kulmbach. Und wir sind eigentlich bei -10 gestartet bei dem Thema. Es war verbrannte Erde, weil wer sich zurückerinnert, wir hatten damals die Diskussion bei den 7% Beherbergungsleistungen, wurde, ja, fälschlicherweise als Mövenpick-Steuer bezeichnet. Und die FDP ist danach aus dem Bundestag gefallen. Das heißt, niemand wollte so richtig dieses Thema angehen. Wir haben uns dann speziell in Bayern auch einen DEHOGA-Bayern-Plan gesetzt mit diesen drei Kernforderungen. Und ab da haben wir rund um die Uhr alles dafür getan, um dieses Punkt, um diese steuerliche Gleichbehandlung von Essen, von Speisen herzustellen. Und da muss man immer auf offene Fenster schauen, wann ergibt sich so eine Chance. War tatsächlich damals in der Pandemie, damals auch große Koalition, Koalitionsausschuss. Markus Söder von der CSU wollte das für uns, wollte es einbringen. Er hat es nur in der Konstellation damals nicht geschafft, dauerhaft umzusetzen, sondern es war eine Befristung. Es wurde dann befristet eingeführt, aber ein bisschen später begonnen. Hat dann vor der damaligen Bundestagswahl, kurz vorher wäre es ausgelaufen, da erhöht keiner die Steuer. Und dann wurde es nochmal befristet und dann leider nicht mehr befristet, sondern erhöht. Ich möchte aber an der Stelle auch sagen, es war nie eine reine Krisenmaßnahme. Es ging auch damals schon um die steuerliche Gleichbehandlung. Und ich weiß noch, wie wir fast geprügelt wurden, als wir gesagt haben, Entschuldigung, es ist Lockdown, ich mache gar keinen Umsatz, was bringen wir jetzt 7% statt 19%? Ja, ja. Aber wir haben natürlich an die Zeit danach auch gedacht. Die Betriebe sind verschuldet, überschuldet, die haben am Anfang natürlich auch weniger Umsatz. Und deswegen gilt es auch mehr aus diesem Umsatz rauszuholen. Und da sind die 7% einfach der entscheidende Faktor. Und so sind wir mit dem Kampf weiter dran geblieben, haben die Politik davon überzeugt auch, maßgeblich natürlich auch die CSU und die Union, dass es wichtig ist. Die haben es dann in ihre Wahlprogramme aufgenommen, das ist der erste Schritt. Dann in die Sofortprogramme, jetzt im Koalitionsvertrag und jetzt wird es wohl umgesetzt. Denn alles, was nicht im Koalitionsvertrag ist, wird nicht umgesetzt. Was drin ist, wird relativ sicher umgesetzt. Und das hatten wir noch nie geschafft. Es gab noch nie einen Koalitionsvertrag, der unsere Kernforderungen, vor allem die 7%, wirklich schwarz auf weiß drinstehen hat.
Großartig. Also erstmal Glückwunsch dazu, das ist tolle politische Arbeit. Wenn jetzt ich höre das da schon fast rauschen am Bildschirm, wenn wir da draußen jetzt sagen, das wird kommen, ist die nächste Frage ja fast reflexartig. Also sagen, ja wann denn? Jetzt hast du gerade gesagt, Koalitionsvertrag, der muss dann unterzeichnet, von den Gremien unterschrieben werden. Dann muss das durchs Parlament, dann gibt's das Gesetzgebungsverfahren, dann muss der Bundestag noch zustimmen. Was ist denn jetzt so eine möglicher Zeitrahmen, wenn es denn kommen könnte?
Ja, also da wäre es jetzt gut, wenn wir eine kleine Glaskugel hier vor uns hätten. Denn tatsächlich kann man das natürlich nicht fix sagen. Aber was haben wir für Anhaltsspuren? Also zum einen der ganze Prozess bis hin zur neuen Regierung. Da gibt's ja einen Zeitplan und an den halten sie sich relativ genau. Das wäre, nach dem Plan würden heute an dem Donnerstag die Koalitionsverhandlungen in der Spitze der Parteivorsitzenden abgeschlossen sein. Und es würde dann in die parteiinternen Gremien gehen. Das heißt, noch ist man im Zeitplan. Wenn sich das vielleicht um 1, 2, 3 Tage verschiebt, dann ist es durchaus auch möglich, denn die letzten Informationen auch von den Politikern uns gegenüber war, lieber machen wir was Gescheites, als dass wir was Schnelles machen. Also man braucht schnell eine handlungsfähige Regierung, aber es muss auch schon was Ordentliches drinstehen. Ich glaube, es ist allen bewusst, was da am Spiel steht für die Wirtschaft generell, nicht nur für das Gastgewerbe, für den Mittelstand. Und wann kommt's? Es hatte zumindest die Union im 100-Tage-Programm. So, jetzt haben wir natürlich eine Koalitionsregierung. Die SPD hatte es ursprünglich nicht im Wahlprogramm. Die Frau Esken hat es aber verkündet, die Parteivorsitzende. Und von daher muss man schauen, wie dieser Kompromiss dann ausschaut und wann es umgesetzt wird. Ich glaube nicht, dass es ein Einzelgesetzgebungsverfahren nur für die 7% gibt, sondern es gibt ja immer, da bist du vielleicht der Experte, Jahressteuergesetze und wie auch immer. Das heißt, man wird steuerliche Aspekte zusammenbündeln und dann im Paket in die Gesetzgebung fließen. Aber ganz ehrlich, so kompliziert ist das Gesetzgebungsverfahren dann auch nicht, auch wenn der Bundesrat mit zustimmen muss. Von daher, ja, wir brauchen das so schnell wie möglich, idealerweise in diesem Jahr noch. Und dann haben die Betriebe auch eine Chance, aus der Krise sich selbst mit eigener Kraft rauszuziehen.
Jetzt sagst du, aus der Krise sich mit eigener Kraft rauszuziehen. Da hat man, du hast vorhin angesprochen, die Preissteigerungen sind ja insbesondere in dem Gastgewerbe sehr viel höher als, sag ich mal, der allgemeine Inflationssatz, den man so kennt, weil der natürlich beeinflusst ist von Faktoren, die ja nicht so viel teurer geworden sind. Aber gerade Lebensmittel hast du angesprochen, Energie ist, da ist man deutlich über dem Schnitt. Und jetzt kommt noch verschärfend dazu. Wir haben ja jetzt kurz vor Ostern. Die Sommersaison steht jetzt vor der Tür. Viele kommen aus dem Winter. Wer jetzt nicht gerade in einem Skigebiet war, hat jetzt eher trostlose Zeit hinter sich. Wird's für manche knapp?
Es wird sicherlich knapp und tatsächlich ist schön, dass du es ansprichst, aber es kommen ja immer so im Affekt die Anfragen auch von der Presse. Ja, wird jetzt mein Schnitzel billiger oder so, wenn die 7% wieder kommen? Also darum geht es überhaupt nicht. Also es wird vielleicht in Zukunft nicht so viel teurer, sondern es hat einen dämpfenden Effekt, aber es geht tatsächlich darum, dass die Betriebe die Kosten wegkriegen. Und wir haben ja ab und zu auch jetzt, blicke ich mal wieder nach Bayern, München auch zurück. Wir haben ja dann oft immer das Oktoberfest und dann wird dramatisiert, was da für Hotelpreise sind. Also da verdient man sich ja dumm und dämlich, das ist doch unverschämt. Man vergisst aber, dass im Gastgewerbe die Kosten dauerhaft das ganze Jahr anfallen. Und deswegen braucht man natürlich Spitzen, um die Ganzjahreskosten auszugleichen. Und du hast es angesprochen, Januar, Februar, März, da habe ich selbst Hoteliers im Zentrum von München, die teilweise ihre Pacht nicht mal erwirtschaften. Also das sind einfach Kostenexplosionen oft. Das sind Kosten und da muss einfach sich was rühren. Neben dem Umsatz braucht man am Schluss auch den Ertrag, um in die Zukunft zu investieren. Aber genau darum geht's. Und deswegen sind wir auch auf schönes Wetter mit Biergarten, Außenbereich Saison angewiesen, dass es den Leuten auch gut geht, dass man Wirtschaftswachstum hat, dann sind unsere Betriebe auch voll und dann haben wir auch passende Rahmenbedingungen, dass wir eine gute Zukunft haben. Das ist ganz, ganz wichtig.
Man hört aus deiner Stimme, wie viel Zuversicht und wie viel Enthusiasmus für diesen Sommer du aufbringst. Teilt ihr das auch in den Verbandsgremien? Ist das auch was aus der Branche an euch herangetragen wird, dass man sagt, so Aufbruchstimmung, jetzt geht's wieder los?
Also unser Job muss es sein, zuversichtlich zu sein. Wir haben auch in der Pandemie nie den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das, was auch unsere Präsidentin, die ja jetzt Vizepräsidentin von Deutschland ist, die Angela Inselkammer, auch immer sagt, die hat jetzt schon die Botschaft gemacht, wenn die Politik jetzt wirklich diese Lösungen, die wir erbeten haben, umsetzt und macht, dann müssen wir als Gastgewerbe jetzt auch zeigen, dass wir Vollgas geben. Also man kann ja mit der heutigen Nachrichtenlage sich so ein bisschen demotiviert fühlen und oh, ich mag nicht mehr, alles ist immer schwieriger, immer schlimmer und nein, wachrütteln. Wir haben jetzt dann Rahmenbedingungen. 7% sind essentiell, sind großartig. Die Wochenarbeitszeit wollen unsere Mitarbeiter, dass sie sich flexibel einteilen können. Und da gehen wir jetzt einfach Vollgas. Deswegen sagen wir durchhalten, durchhalten, Gas geben, immer innovativ sein, auf gute Partnerangebote schauen, sich einfach gut durch stürmische See bringen. Aber das schaffen wir. Vor allen Dingen, wenn man den Verband an seiner Seite hat, kann eh nichts schief gehen. Aber genau diese Zuversicht müssen wir jetzt auch nach außen tragen, weil wir müssen das erhalten, was unser Land ausmacht. Und unser Land macht einfach auch die Gastfreundschaft aus. Bayerische Wirtshauskultur, G7-Gipfel, damals Obama, welches Bild ging durch die Welt, das Weißbierglas, das er in der Hand hatte. Also das ist auch ein Markenkern für unser Land. Und das ist das, was die Leute wollen, was die Gesellschaft will und was uns auszeichnet.
Dem kann ich nur beipflichten. Also die Vielfalt des hiesigen Gastgebertums ist ja auch für viele ein Grund, touristisch nach Deutschland zu kommen, um genau das zu erleben. Und kann ich dir nur beipflichten. Habe ich das richtig beobachtet? Sagen wir mal, so seit der Pandemie hat ja das Gastgewerbe einen Riesenschritt nach vorne im Bereich der Digitalisierung gemacht. Wo früher 6, 7 Tools in den Betrieben waren, mit denen man gearbeitet hat, sind es heute 10, 12, 14 Tools, mit denen man arbeitet. Diese Professionalisierung in diesem Bereich muss natürlich auch mit den betriebswirtschaftlichen Aspekten Sinn halten. Das heißt, wenn wir jetzt die steuerlichen Rahmenbedingungen haben, und da hast du gerade vorhin gesagt, Bürokratie, wir haben ja viele die Prozesse im Gastgewerbe, die eben auch zur Erfüllung von bürokratischen Anforderungen hilfreich sind, vielleicht auch nützlich sind. Ich will jetzt nicht jeder Bürokratie seine Daseinsberechtigung absprechen. Also gerade so bei Lebensmittelhygiene und so finde ich das durchaus sehr sinnvoll, dass man das macht. Aber du hast gesagt, die Bürokratie oder Bürokratieabbau an sich steht da auch mit drin als Kernforderungen. Was fordert ihr da ganz konkret? An welcher Stelle? Wo würde es am meisten helfen?
Also man traut sich ja immer schon fast gar nicht mehr vom Bürokratieabbau zu sprechen. Wir wären ja an sich schon froh, wenn keine neue Bürokratie hinzukommt. Und ich will auch Bürokratie nicht per se verteufeln, das ist ja nur eine Art des Organisierens. Aber ich glaube, wir müssen dieses typisch Deutsche, dass wir immer noch eins draufsetzen, dass man versucht, Unternehmer in Watte zu pauschen, dass ja nichts passiert. Ich glaube, das müssen wir einfach loswerden. Da muss sich auch in den Köpfen der Gesellschaft was ändern. Es gibt ein Lebensrestrisiko. Das ist einfach so und damit muss man auch umgehen. Wir brauchen die Leitplanken. Innerhalb der Leitplanken gibt es feste Vorgaben, an welche Regeln man sich halten kann. Wenn sich einer nicht an die Regeln hält, kriegt er eins auf den Deckel. Aber man muss, wenn einer sich vielleicht nicht an die Regeln hält, nicht gleich für alle anderen wieder die Gesetzgebung schlecht machen. Und manchmal kommt es mir so vor, wir machen Gesetzgebung für die, die sich nicht ans Gesetz halten. Wir müssten doch Gesetzgebung machen für die, die sich ans Gesetz halten. Und erst mal vertrauen. Diese überbordende Bürokratie, diese Gängelung der unendlichen Dokumentation und was man nicht alles aufzeichnen muss, ist eigentlich ein Zeichen von einem großen Misstrauen gegenüber der Wirtschaft. Und dieses Misstrauen muss aufgehoben werden, und zwar von allen politischen Ebenen. Und auch die Gesellschaft muss da mitmachen, aber es ist eine Spitzenposition. Und deswegen Bürokratieabbau, die Textbausteine hat man schon immer in einen Koalitionsvertrag geschrieben, aber diesmal sind es, glaube ich, 16, 17 Seiten mit ganz relativ konkreten Punkten auch zum Bürokratieabbau, auch 25% weniger, auch Dokumentationspflichten und einfach mal überprüfen. Wir haben seit Jahren in der Pandemie damals angefangen, Praxischecks auch zu machen. Also wenn ein Gesetz kommt oder wenn ich eine Regelung habe, dann gibt es bei uns den Entbürokratisierungsbeauftragten, den Walter Nussel, der holt alle Akteure an einen Tisch und dann prüft man mal auf die Praxis hin, was hier eigentlich, hat es überhaupt einen Nutzen, was hier passiert oder hat es keinen? Hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt auch gemacht, einmal mit uns. Gut, sie haben 3 Monate gebraucht, bis das Protokoll da ist. An sich ist es verrückt, warum man nicht per se einen Praxischeck macht, wenn man Gesetze macht. Das wäre doch eigentlich das Logischste. Aber ich glaube, wir müssen in diesem Vorgehen einfach mutiger sein, mehr Experimentierräume machen, einfach mal auch was abschaffen, einfach mal was ausprobieren. Und wenn es schief geht, dann ändern wir es halt wieder oder wie auch immer. Aber dieses Unendliche, immer mehr, das ist auch eine vermeintliche Sicherheit nur. Denn man muss schon eigenverantwortlich, selbstbestimmt agieren können. Und wir müssen das Mindset ändern. Also ich will da nicht zu viel reden, ja. Aber in Bayern zum Beispiel wurde das Gesetz geändert, auch das Beamtenrecht. Das heißt, da wird der Beamte belohnt, der an einer Lösung orientiert ist. Da wird der Beamte befördert oder zumindest nicht. Es kommen ja dann meistens irgendwelche Anwälte, die sagen, hier, du Böser, du hast hier was gemacht. Aber wenn nachweislich ist, dass der eigentlich eher an einer Lösung für den Unternehmer interessiert war oder für den Bürger, dann wird er eher belohnt und befördert. Und das ist, glaube ich, ein ganz neues Mindset, um irgendwie diese Bürokratie und diese teilweise Gängelung in den Griff zu kriegen.
Also das klingt ja für mich fast, als fange ich an zu träumen vom Ende der Enthaftung. Also jeder sucht ja immer Enthaftung, Hauptsache nicht schuld sein und wenn, dann möglichst viele andere mit hinunterziehen. Das klingt jetzt bei dir ganz anders, dieses Mindset. Da gibt es ja 2 verschiedene Vorgehensweisen. Ne? Also in Amerika ist es eher das Nachhaftungsthema. Das heißt, ich habe am Anfang weniger Hürden in einem Prozess. Wenn ich aber an der Stelle Schmu baue, dann wird es hinterher teuer für mich. Haben wir alle mit dem VW-Skandal vor Augen geführt bekommen. In Europa haben wir eher so das Thema der Prävention. Also wie kann man schon im Vorfeld möglichst jeglichen Schaden vom Menschen fernhalten. Jetzt plädierst du hier für ein Umdenken, für ein neues Mindset, mehr Zutrauen. Und das soll die neue Regierung jetzt mit fördern, den Rahmen setzen. Und glaubst du, dass der DEHOGA dann auch ein Instrument sein könnte, hier die Branche hinter sich zu einen, zu verbinden, dass man dann sich an, sag ich mal, Standards auch hält?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch heutzutage schon so, wenn ich weniger klare Standards habe, dann tue ich mir in der Umsetzung doch viel leichter. Warum haben die 10 Gebote nur 10 Gebote? Ich glaube, wenn sie heutzutage erfunden wären, hätten wir 180 Gebote. Aber die 10 sind doch deshalb so gut, weil ich kann mich an die 10 Punkte, wenn ich mich halte, habe ich ein wunderbares Leben. Und so kann es da auch sein. Was passiert denn mit den Betrieben? Wir haben Kleinstfamilienbetriebe. Die haben doch 99% sind klein, mittelständisch. Die haben keine eigene Rechtsabteilung. Die haben keine eigene Personalabteilung. Die haben keine eigene Dokumentationsabteilung. Das sind teilweise One-Man-Shows oder Familienbetriebe, klassische. Die wollen einfach ihren Job machen. Und Erhebungen, jüngste haben gezeigt, dass sie 16 Stunden in der Woche mit Dokumentationen beschäftigt sind. Das ist doch unsäglich. Das geht doch gar nicht. Und wir möchten als DEHOGA den Unternehmer auf der anderen Seite auch ein bisschen wachrütteln. Denn ein konkretes Beispiel. Es wurden ja jetzt die Meldescheine für Inländer abgeschafft. Okay, gab es auch wieder einen großen Aufschrei. Es macht keinen Sinn, warum der Ausländer den Meldeschein ausfüllen muss, der Inländer nicht. Aber was war die Reflexreaktion von ganz vielen? Jetzt muss ich ja die Ausweisdokumente kontrollieren, ob der ein Inländer oder Ausländer ist. Ganz ehrlich, weißt du, wie teilweise Südländer das umsetzen würden? Die würden sagen, natürlich halte ich mich an das Gesetz. Wir haben ein Multikulti bei uns, wir haben die Vielfalt. ich kann den doch nicht diskriminieren. Da kommt ein Gast, das ist für mich eindeutig ein Inländer. Warum denn auch nicht? Also warum tun wir gleich Bürokratie abbauen? Also bitte gib mir jetzt eine Regelung, bitte tu jetzt Ausweiskontrollen machen, Dokumentation, weil ich muss ja 1000%ig sicher gehen, dass ja nicht mal vielleicht ein Nicht-Inländer
jetzt hier nicht Praxis kann. Hat man da den Praxistest gemacht?
Ja, da hat man nicht gemacht. An dem Thema sind wir auch schon seit Jahren dran, auch mit Markus Luthe ja von der IHA. Und aber ich glaube, das ist nur so ein Beispiel, wie alt Bürokratie dann auch entsteht. Oder in der Pandemie. Wir haben versucht, diese unsäglichen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen auch mal weit zu fassen, damit der Unternehmer seinen Spielraum hat. Was ist passiert? Ja, aber wie muss ich es denn in dem Fall, in dem Fall, in dem Fall? Das heißt, ich habe auf einmal die 100. Eventualität. Bitte regel mir die 100. Eventualität.
German Angst?
Das ist nichts anderes als Bürokratieabbau. Da könnte jetzt einer zu mir sagen, okay, weil was wäre, wenn ich mich an irgendwas nicht halte, dann kriege ich ja juristisch eins auf den Deckel. Das darf halt auch nicht passieren. Also wenn der nachweislich gesagt hat, da habe ich eine Regelung, ich mache nach bestem Wissen und Gewissen das, dann muss man diesen Unternehmer aber auch schützen. Und da können nicht irgendwelche Gerichte daherkommen und sagen, nein, jetzt wirst du bestraft, jetzt kriegst du eins drauf. Also wir müssen uns da frei machen ein bisschen, auf allen Ebenen, in allen Köpfen.
Unternehmerischer Mut funktioniert auf Basis von, sage ich mal, soliden betriebswirtschaftlichen Daten, damit man auch agieren kann. Du hast es gerade gesagt, 16 Stunden Dokumentation die Woche, das bei dem Unternehmerlohn voll auf dafür, das ist zu viel, das macht keinen Sinn. Lieber 16 Stunden, 10 davon in die Mitarbeiter investieren und schauen, dass die auch gut verkaufen. Dieses Thema Standards, was du gerade nochmal angesprochen hast, da gibt es ja, sage ich mal, solche und solche Dokumentationen. Aber worin sieht denn jetzt gerade der DEHOGA einen großen Gewinn für diesen kleinen und mittelständischen Betrieb, den du vorhin genannt hast, im Bürokratieabbau? Was wäre in den 17 Seiten, in den vielen Punkten das, wo du sagst, hier wäre der Quick Win, wie man so schön denkt, oder die Low-Hanging Fruits?
Ja, ja, das ist leider gar nicht so leicht, weil wir haben festgestellt, die Summe der kleinen Dokumentationen, die macht es eigentlich. Also ich glaube, jeder sucht diese eine Maßnahme und jetzt ist Bürokratie abgebaut. Also das ist schwierig, das hinzukriegen. Aber ich glaube, es sind einfach Schritte, die man gehen muss. Zum einen sofortiger Stopp von neuer Bürokratie. Also da ist ja so viel in der Pipeline, das muss ich halt einfach mal aufhören. Ja? Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Entschuldigung, allein der Name ist doch eine Katastrophe. Und das andere ist, vielleicht entschlacken wir ein bisschen. Allergenkennzeichnung. Jeder Allergiker, jeder, der eine Allergie hat und ins Wirtshaus geht, wird den Koch fragen, darf ich das essen? Der wird sich doch nicht verlassen auf irgendeinen Aushang in irgendeiner Speisekarte oder so. Das heißt, das ist einfach Praxis, das ist einfach Quatsch. Also der kommt und will wissen, darf ich das essen oder nicht? Und warum ist das dann nicht erlaubt? Warum muss ich es dokumentieren? Warum muss ich es aufzeichnen? Und da gäbe es so viele
aber
Punkte.
Wenn ich in die Karte schreibe, ist aber nicht schlecht. Dann hat er zumindest Orientierung. Also wenn ich jetzt an Hirschgarten denke, dann...
Was machst du aber mit saisonal, regionalem Essen, was wir uns ja wünschen? Musst du dann jeden Tag die Karte umschreiben? Nimmst du den Salat aus deinem Garten dahinter? Und hier, also... Weil wir übertreiben ja die Dokumentation nicht aufs Wesentliche, sondern das sind ja Abkürzungen. Ich glaube, da reicht nicht mal das Alphabet noch da aus. Da müssen wir dann zu griechischen Worten führen. Also nochmal, alles hat in seiner Einzelmaßnahme sicherlich irgendwo mal seine Rechtfertigung gehabt oder auch seinen Nutzen. Und ich glaube, ich unterstelle niemanden, dass er böswillig irgendwas einführt. Datenschutz hatte ja einen guten Hintergedanken. Aber was ist draus geworden? Und löse ich wirklich das, was ich ursprünglich vorhatte? Oder führt es zu abstrusen Sachen, die einfach jetzt auch keinen Mehrwert mehr haben? Also ich glaube, da muss man einfach wieder Mut haben, reinzugehen, sich alles einzeln anzuschauen und nicht alles abschaffen. Man braucht schon klare Regeln, aber dann muss man auch als Unternehmer selber noch in der Lage sein, die zu erkennen und umzusetzen. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt einen Wirt fragen würden, weißt du eigentlich, was du alles dokumentieren musst? Ich weiß nicht, wie viel Prozent da rauskommen. Also.
Und jemand muss sich drum kümmern. Jetzt, meine Frage ist, der DEHOGA nicht jetzt auch ein bisschen traurig, wenn diese Kernforderung über Jahrzehnte aufgebaut, gefordert, gefördert und jetzt auf einmal ist sie da. Was ist die Zukunft des DEHOGAs? Wo sind die neuen Inhalte? Was ist der nächste Punkt, den man angeht?
Also gerade politische Lobbyarbeit wird uns nie langweilig, wird auch nie aufhören. Wir haben gleichzeitig Diskussionen über weitere Kostensteigerungen. Wir reden über vielleicht 15 Euro Mindestlohn. Da möchte ich an der Stelle aber sagen, im Sondierungspapier stand nicht der politisch festgelegte Mindestlohn, sondern stand dort eine unabhängige, starke Mindestlohnkommission soll diesen Mindestlohn festsetzen. Aber wir werden trotzdem auch da weiter die Augen öffnen müssen. Denn was würde ein überzogener Mindestlohn bedeuten? Es würde bedeuten, dass wir
Inflationssteigerung.
Ja, und vor allen Dingen vielen Talenten, denen wir einen Arbeitsplatz geben. Wir beschäftigen ja viele Menschen mit Handicap, ausländische Kräfte, die kein Wort Deutsch sprechen, die können wir bei uns beschäftigen. Wenn das so hochgetrieben wird, dass sich das vielleicht nicht mehr rentiert, dann habe ich für die keine Heimat mehr. Und dann liegen sie dem Staat komplett auf der Schippe. Und das Zweite ist, wir haben doch ein Nettoproblem und kein Bruttoproblem. Wir haben Deutschland mit die höchsten Bruttolöhne und die niedrigsten Nettogehälter. Also wir haben viele Punkte, an denen wir dauerhaft nachhaltig dran sein müssen und bleiben. Leider ist viel immer Schlimmeres verhindern. Das sieht der Wirt auch so draußen nicht. Wieso ist doch alles gut? Ja, was nicht kam, ich kann danach schon erzählen, das haben wir verhindert, aber das interessiert einen nicht. Ja. Umso krasser ist es tatsächlich, dass wir Sachen jetzt positiv gestalten. 7% sichtbar, Wochenarbeitszeit sichtbar und vielleicht doch den ein oder anderen Schritt auch beim Bürokratieabbau sichtbar. Und wir werden immer kämpfen an allen Fronten, an allen Ecken. Eine starke Stimme, nicht zerflettern, nicht zu viel spalten. Schön mit einer Stimme, mit einer klaren Agenda, einer guten Strategie. Dann ist man unaufhaltsam.
Der Agrarsektor macht das ja sehr erfolgreich nach. In Berlin erlebt man das ja dann und wann, wenn dann die Traktoren die Stadt lahmlegen, dann da ist diese Stärke da.
Das stimmt, aber vernachlässige und unterschätze nicht den Bereich Social Media. Wir haben jetzt eine Kampagne gemacht, die hieß Zeit für echte Lösungen, damit alle gewinnen. Wir hatten 10 Social Media Kacheln in der Bewerbung auch. Wir haben 1000 Impressionen erhalten für, glaube ich, 1,30 Euro. Wir haben da 25.000 Euro investiert. Also wir haben da Millionen von Menschen erreicht mit den Botschaften. Da ist so eine Demo zwar beeindruckend, auch wenn ich einen Traktor habe, aber was auch auf Social Media und Ähnlichem läuft und wie man es dann auch umsetzt und wie man auch das dann unterm Strich erreicht, da muss nicht immer der Lauteste sein, sondern der Schlauste, der oftmals besser am Ziel noch ist.
Das war fast schon das perfekte Schlusswort, Thomas, der Schlaueste sein. Also dein Appell für Geschlossenheit in der Branche, mit einer Stimme sprechen, die jetzt gewonnenen Freiheiten oder vielleicht in Aussicht gestellten oder errungenen Freiheiten vielmehr, liegen ja noch alle vor uns, dann auch einhalten und bestmöglich auch umsetzen, dass man auch in der Politik merkt, man kann sich aufs Gastgewerbe verlassen. Die setzen dann auch um, die liefern dann auch.
So ist es. Wir sind ein starker Partner auf Augenhöhe. Auch wenn wir oftmals stinksauer sind, verlieren wir nie die Fassung, sondern wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.
Damit verabschieden wir uns von heute, sagen vielen herzlichen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist verflogen, es macht immer einen Heidenspaß. Und von daher dranbleiben, schauen, was gibt es Neues, was wird errungen, sich engagieren, einbringen, mitmachen. Und wollen wir bei dem Ganzen nicht vergessen, auch wenn es jetzt steuerlich nach einer Entlastung und nach einem tiefen Atemzug aussieht. Das heißt dann einfach, dass die Preissteigerungen etwas weiter nach hinten geschoben werden, aber sie werden wieder kommen. Und das ist einfach einmal der Lauf der Dinge, dass sich die Zahlen ändern, aber die Verhältnismäßigkeiten nicht. Und dafür braucht man ein gutes betriebswirtschaftliches Fundament, also nach der Professionalisierung in der Digitalisierung, jetzt auch eine Professionalisierung im Rechenwesen, also flächendeckend Deckungsbeitrag könnte man auch fordern. Das wäre auch eine gute Geschichte. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen. Alles, alles Gute und zu Ostern ein umsatzstarkes Ostern. Macht's es gut.
Das war ETH Latoga informiert. Euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.